Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Sigrid Brinkmann.
Willkommen zur Kultur vom Tage. Vorbei die Zeit der unerschrockenen Kolumnen und Zwischenrufe aus Berlin. Der Stern-Journalist Hans-Ulrich Jörges hat sich vorgenommen, zur rechten Zeit zu gehen. Bala Sidi B. war ein Pionier des Afro-Salsa. Sein legendäres Orchestra Baobab 2001 wiederzubeleben, war viel Arbeit und ein Riesenerfolg.
Oui, moi j'ai été contacté par Youssou. Vous savez, Nick, il écoutait les morceaux du Baobab, ça fait très longtemps.
Youssou N'Dour wandte sich an mich und meinte, ein englischer Labelchef namens Nick Gold hätte unsere alten Baobab-Stücke gehört und sein erster Gedanke war, diese Band könne doch nicht so sang- und klanglos verschwinden. Deshalb hatte er Kontakt zu Youssou aufgenommen. Den kannte er gut und dieser sollte ihm dabei helfen, die Band wieder zusammenzubringen. Ich wusste, dass einige in Dakar lebten, aber Barthélemy Atisso war im Togo. Doch wie konnte ich seine Telefonnummer herausfinden? Ich suchte, befragte viele verschiedene Personen und eines Tages hatte ich endlich seine Telefonnummer. Ich rief ihn sofort an und fragte, Barthélemy, könntest du bitte nach Dakar kommen und im Orchestra Baobab spielen?
Wir erinnern an den senegalesischen Musiker Sidi B., der mit 78 Jahren in Dakar gestorben ist. People of Color sind auf Tanzbühnen kaum sichtbar. Sie fordern mehr Engagements, eine bessere Bezahlung und mehr Teilhabe in Leitungsteams. Auch dies ein Thema heute in Fazit. Hans-Ulrich Jörges war jahrzehntelang publizistisch engagiert, als Redakteur, als prominenter Kolumnist, als politisch denkender Mensch, der gerne austeilte, genauso gut Fehler oder Fehleinschätzungen zugeben konnte und in Talkshows Meinungen gegen den Strich bürstete. Nach 18 Jahren beendet Hans-Ulrich Jörges seine Politkolumne Zwischenruf aus Berlin im Nachrichtenmagazin Stern. Ganz einfach, weil es genug sei. Das jedenfalls hat der Kollege von der Deutschen Presseagentur gesagt. Auch wir wollen Hans-Ulrich Jörges Abschied vom Stern und von seinem Beruf nicht tonlos geschehen lassen. Am frühen Abend habe ich ihn angerufen. Guten Abend, Herr Jörges.
Guten Abend, Frau Brinkmann. Das ist sehr freundlich, wie Sie mich hier einführen.
Wenn Sie nach so vielen Jahren in enger beruflicher Nähe zur Politik, nach unzähligen Gesprächen mit politisch Verantwortlichen, mit Strippenziehern und Informanten, aber auch Hinterbänklern sagen sollen, was zählt und was bleibt, welche Einsichten oder vielleicht ein bisschen bescheidener ausgedrückt, welche Wahrnehmungen sind das dann?
Das ist jetzt spontan geantwortet, der überwältigende Wert des Menschlichen. Also, dass es gar nicht darauf ankommt, ob in welcher Partei ein Mensch engagiert ist und in welcher Funktion er engagiert ist, sondern was er für ein Typus ist, was er für ein Charakter ist. Und deshalb habe ich mich auch mit sehr vielen Politikern aus allen Parteien gut verstanden und andere wiederum scharf kritisiert nach allen Seiten. Es gibt ein paar, die mich sehr beeindruckt haben. Die waren nicht unbedingt immer meine eigene politische Couleur, wobei ich das im Beruf niemals ausgespielt habe. Da war mir das egal. Aber die mich doch sehr beeindruckt haben. Ich will einen der aktuellen noch tätigen Politiker nennen, das ist Norbert Röttgen in der CDU, der sich um den CDU-Vorsitz bemüht. Ich glaube, er wird sich vergeblich bemühen. Aber das ist ein Politiker, der ganz herausragend analytisch intelligent und ehrlich ist. Der hat nie versucht, mir einen Knopf an die Backe zu nähen. Er hat auch nie versucht, wesentlichen Fragen aus dem Weg zu gehen. Ganz außerordentlich vorbildlich.
War es eigentlich schwierig, so subtile Manipulationen von Politikern abzuwehren, die wussten, dass ihre Kolumnen ja einfach eine meinungsbildende Kraft haben?
Diese Versuche gab es gar nicht. Das wäre vermutlich auch
abgeprallt
gewesen. Das wäre vergeblich gewesen, um nicht so auf den Pudding zu hauen. Der Sinn einer solchen Kolumne besteht darin, dass man zwei Schritte zurückgeht und trotzdem nah an den Dingen dran ist, aber zwei Schritte zurückgeht in der Wertung, sich nicht beeindrucken lässt von dem, was andere Kollegen in Tageszeitungen oder sonst wo kommentieren und sich seinen eigenen Kopf zu machen. Und ganz besonders interessant ist es dann immer, wenn man vollkommen gegen die Strömung schwimmt und eine ganz eigene Meinung hat. Und da spielt das, was Politiker versuchen, gar keine Rolle. Also ich kann mich auch nicht erinnern, dass mich mal einer richtig erfolgreich verladen hätte, mir irgendwas erzählt hat. Ich habe das geglaubt, habe es geschrieben und stelle nachher fest, das stimmt ja gar nicht. Das gab es nicht.
Wenn man so den Werkzeugkasten eines guten Kolumnisten aufmacht, Sie haben eben schon gesagt, im Grunde ein kritischer Geist ist das Allerwichtigste. Aber der Mut anzuecken und auch mal daneben zu liegen, gehört auch dazu, oder?
Das gehört dazu. Der Wille zur Unabhängigkeit ist das, was ich durch eine frühere Tätigkeit bei der englischen Nachrichtenagentur Reuters gelernt habe. Weil es gibt ja ganz schreckliche Presse in England, es gibt aber auch sehr gute. Und Reuters gehörte zur sehr guten und da habe ich lange gearbeitet und da bestand das ganze Selbstbewusstsein als Journalist darin zu sagen, ich gehöre niemandem, ich schreibe für niemanden, ich bin unabhängig und bilde mir die eigene Meinung. Oder um es mal simpler zu sagen, bei Reuters war das so, ich melde das, was ich an Fakten feststellen kann. Und das war meine Lebenshaltung und deshalb bin ich auch bei allen Parteien angeeckt und bei einzelnen Personen. Und damit konnte ich ganz gut leben. Das ist halt einfach so. Ich habe aber auch den Eindruck gehabt, dass die allermeisten Politiker das verstanden haben, bis auf wenige Ausnahmen. Ich habe ja zum Ende meiner jetzigen Arbeit auch geschrieben, aber nicht um jemanden anzuklagen, sondern um den Verlag zu rühmen, bei dem ich gearbeitet habe, der mich nämlich verteidigt hat damals. Es gab zwei Versuche eines Bundeskanzlers, den Namen möchte ich jetzt nicht mehr sagen, kann sich sowieso jeder denken. Es gab zwei Versuche eines Bundeskanzlers, mich beruflich zu erledigen. Beim ersten Mal hat er dem Vorstandschef des Verlags Gunnar und Jahr gesagt, sie sollten mir, jetzt ist jetzt wörtlich, das Maul stopfen. Und im Jahr darauf, bei gleicher Gelegenheit, einem Fest in Berlin, hat er gesagt, sie sollten mich feuern. Und dann bekam er zur Antwort zu hören, das ist bei uns nicht üblich. Diese Antwort ist auch nicht üblich, denn ich kenne zwei andere Chefredakteure bei einem anderen Verlag, die sind von einem anderen Bundeskanzler erledigt worden, die wurden entlassen.
Mit was für Einschätzung, Herr Jörges, haben Sie in Ihrem langen Berufsleben dann vielleicht doch mal daneben gelegen?
Ich habe ganz zum Schluss heftig daneben gelegen mit meiner Erwartung, dass Angela Merkel ganz sicher vor der Bundestagswahl 2021 aus dem Kanzleramt ausscheiden würde, um ihrer Nachfolgerin oder dem Nachfolger den Weg frei zu machen, auch damit der dann im Amt schon in die Wahl gehen kann. Davon war ich fest überzeugt, weil politische Klugheit spricht eigentlich dafür, dass man den Nachfolger nicht so stumpf als Kandidaten in die Wahl gehen lässt, aber so wird es nun kommen. Da habe ich mich einfach geirrt, wobei ich sagen muss, da habe ich auch viel Futter bekommen von vielen Leuten in der Führung der CDU, die genauso gedacht haben wie ich. Das war ein großer Irrtum. Und ich habe auch immer geglaubt, dass Angela Merkel, die ja eine unkorrumpierbare Frau ist, muss ich wirklich nach wie vor sagen, unkorrumpierbar, eine Frau, die ganz bescheiden lebt persönlich, selbst einkauft im Supermarkt. Ich bin nicht mehr davon überzeugt, dass die Frau auch nach der Bundestagswahl 2021 schon endgültig geht. Also mir ist in den letzten Tagen mehrfach durch den Kopf gegangen, was ist eigentlich, wenn dann alle möglichen Leute daherkommen und sagen, es ist eigentlich Zeit für die erste Bundespräsidentin, was es wirklich ist. Da gibt es nicht wahnsinnig viele Kandidatinnen, aber sie ist dann da und hat kein Amt. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass es da einen großen überparteilichen Konsens dafür geben könnte. Und dass sie dann nicht mehr Nein sagt. Also ich bin nicht davon überzeugt, dass ihre Karriere mit der Bundestagswahl 2021 vorbei ist.
Der Medienjournalist Stefan Niggemeier nannte Sie kürzlich wegen Ihrer Ablehnung, sich zum Tragen einer Gesichtsmaske verpflichten zu lassen, die Ein-Mann-Hygiene-Demo im Stern. Diese Maske, Herr Jörges, haben Sie einen Maulkorb des Volkes genannt. Ist das eine Position, von der Sie so gar nicht abrücken?
Nein, es kommt ja darauf an, unter welchen Umständen man eine Maske tragen soll. Ich bin kürzlich vor ein paar Tagen erst quer durch Europa geflogen, über Amsterdam nach Marseille und dann mit der Air France über Paris wieder zurück nach Berlin. Da muss man Maske tragen, die Flugzeuge sind gestopft voll. Da verlange ich es auch. In vielen Landkreisen, Landstrichen, um es mal allgemeiner zu sagen, in Deutschland gibt es gar keine Infizierte mehr. Warum sollen dort Leute mit der Maske zum Einkaufen gehen? Das kann man doch nach Infektionslage entscheiden und nicht generell vorschreiben. Das halte ich ja geradezu für irrwitzig. Und jetzt ist in Berlin eine Maskenpflicht für die Schulen eingeführt worden. Also für die Schüler, die Lehrer sowieso, aber die Lehrer tun mir da nicht leid, aber die Schüler tun mir unglaublich leid. Die müssen, sollen zwar nicht während des Unterrichts, aber ansonsten in der Schule eine Maske tragen. Was wird das für eine Generation, der auf diese Weise durch eine Maskenpflicht Angst eingejagt wird. Grundlegende Lebensangst, die tun mir wirklich leid. Was kommen da für Menschen raus? Und es ist mir ein Rätsel, wie man so pauschal sowas vorschreiben kann. Übrigens, um das noch hinzuzufügen, da kümmert sich die Politik nun gar nicht drum, weil die ihre eigenen Airlines nicht umbringen wollen. Wenn sie so fliegen, wie ich geflogen bin, dann dürfen sie in der Luft, wenn sie was zu trinken und einen Snack zu essen kriegen, die Maske ablegen. Da sitzen dann auf eine Entfernung, also sind alle Plätze belegt, dann ziehen alle die Maske ab, essen und trinken ungefähr eine halbe Stunde. Dann haben sie noch einen Vordermann und einen Hintermann und sind also umgeben von Leuten, die ihnen unbekannt sind. Da kümmert sich keine Politik drum. Eigentlich müsste bei Flugreisen vorgeschrieben werden, dass der Mittelplatz frei bleibt und jede zweite Reihe frei bleibt. Aber dann wären die Airlines pleite. Und da kneift die Politik die Augen zu und tut nichts, während sie in den Schulen Maskenpflicht vorschreibt. Das sind so die Widersprüche, die mich zur Weißglut getrieben haben. Aber nun ist es ja vorbei, ich schreibe ja nicht mehr und trage die Maske da, wo ich muss.
Lassen Sie es noch mal ganz kurz, das Feld weiten. Vor kurzem stand ja die New York Times doch groß in der Kritik, eine Top-Journalistin ging, weil es, wie sie sagt, keine echte Meinungsfreiheit mehr gäbe in dem Blatt und sie für ihre abweichenden Haltungen auch gemobbt worden sei, ohne dass die Leitung des Hauses sich überhaupt solidarisch verhalten hätte zu ihr. Diese Debatten um Rassismus, um Antikolonialismus, die schieben sich mehr und mehr nach vorn. Die alten weißen Männer werden angegangen. Über Twitter wird unheimlich viel und schnell rausgehauen. Ist das eine Entwicklung, die Ihren Entschluss, Herr Jörges, Schluss zu machen, beeinflusst hat?
Also ich sehe das sehr kritisch, was Sie eben schildern, aber das hat es nicht beeinflusst, in Wahrheit. Beeinflusst hat mich was anderes. Zum einen, um das mal vorweg zu sagen, das war der wesentliche Grund, wenn man so lange geschrieben hat und in einem fortgeschrittenen Alter ist, dann soll man gehen, solange es noch Leute gibt, die das bedauern. Wenn es keinen mehr gibt, der das bedauert, dann hat man den Punkt verpasst. Was mich aber an der allgemeinen Stimmungslage in Politik und Medien sehr stört, ist, dass es immer weniger Typen gibt, die den Mut haben, gegen den Strom zu schwimmen und eine eigene Meinung zu vertreten. Also wir kommen immer mehr hinein in einen Meinungsbrei des Korrekten, gegen den man nicht mehr anschwimmen kann, den man schlucken soll. Das sehe ich überhaupt nicht ein. Also wenn ich im Deutschlandfunk morgens die Presseschau höre, dann habe ich den Eindruck, das ist doch mehr oder weniger, bis auf wenige Ausnahmen, immer das Gleiche. Die Kollegen kommentieren das, was die anderen auch kommentieren. In der Herde ist es schön warm, da kann einem nichts passieren, da kann man nicht unangenehm auffallen, man kann auch keine Fehler machen. Das darf nicht so sein. In einer Zeit wie dieser Corona, wo sich die Politik so wahnsinnig einig ist in dem, was sie tut, da muss es auch schon Medien geben, die genauer hingucken, was die da tun und was sie nicht tun.
Ihren Kollegen vom Stern, Herr Jörges, haben Sie gesagt, Sie freuen sich darauf, nicht mehr alles durch das Raster der Arbeit zu betrachten.
Ja.
Können Sie uns schon was sagen über die Pläne, die Sie umtreiben für die nächsten Wochen, Monate?
Sie dürfen ganz entspannt sein. Ich werde eines ganz bestimmt nicht machen, was viele Kollegen machen, nämlich so ein schnell geschriebenes Politikbuch auf den Markt werfen, der Deutschland 2050 oder wie Deutschland reformiert werden muss, alles das werde ich nicht tun. Ich habe nicht die geringste Lust dazu. Darf ich Ihnen mal ein ganz hartes Wort sagen? Ich glaube auch, darf ich das
machen? Ja.
Jetzt einfach mal mit einem gewissen Risiko. Ich glaube auch, dass die große Zahl, nicht alle, aber die große Zahl der politischen Akteure heute es nicht mehr wert sind, dass man sein ganzes Leben mit ihnen verbringt. Sie sind einfach gemessen an dem, was wir früher an Typen in der Politik festgestellt haben. Langweilig, durchschnittlich, mittelmäßig. Diese Art von Politik und Parteipolitik ist für mich vorbei. Ich habe vor, einen zeitgeschichtlichen Roman zu schreiben, den ich selbst erlebt habe, als ich im geteilten Berlin gelebt habe. Den habe ich damals, diesen Aspekt, den ich da beschreiben will, ziemlich einsam erlebt. Ich habe in den vergangenen Jahren daran recherchiert. Und damit der für die Leser konsumierbar wird, muss man ihn in einen Romanstoff übersetzen. Und das will ich versuchen.
Herr Jörges, ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und ich bedanke mich herzlich für das Gespräch.
Frau Brinkmann, ich danke Ihnen sehr.
Es zeigt sich, dass die Protestbewegung Black Lives Matter in der internationalen Tanzszene angekommen ist. Einzelne Tanzschaffende, aber auch zahlreiche Initiativen begnügen sich nicht mehr damit, Diskriminierung nur zu beklagen. Sie fordern vehement mehr Teilhabe für People of Color ein. Mehr Engagements, mehr Geld, mehr Bewusstsein für die Mechanismen der Ausgrenzung, die in den großen Ballettkompanien noch immer greifen. Die Tanzkritikerin Dorion Weikmann ist bei mir im Studio. Wir wollen über die Forderungen der nicht-weißen Tänzerinnen und Choreografinnen sprechen. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Können wir uns als Weiße überhaupt über die Nöte der People of Color in der Tanzszene äußern?
Ja, ist eine schwierige Frage. Wird ja auch sehr heftig diskutiert momentan. Ich sehe es so, dass ich sagen würde, es geht zunächst mal darum, dass wir als Weiße unsere Privilegierung reflektieren und sehen, welche Ursachen sie hat, welche Konsequenzen sie hat und wie es dann eben wirkt auf die People of Color, die eben ausgegrenzt sind an der Stelle zu teilen.
Und wie genau müssen wir uns das Missverhältnis in den Arbeitsverhältnissen auf den Bühnen vorstellen?
Ja, man muss erst mal sagen, dass es ja zumindest in den USA eine reiche Tradition All Black Companies gibt. Seit den 30er Jahren sind dort immer wieder Kompanien entstanden, die dann wirklich rein mit afroamerikanischen Tänzerinnen gearbeitet haben. Wenn man sich die großen Elite-Kompanien anschaut im Ballett, dann sprechen wir von New York City Ballet oder San Francisco Ballet oder American Ballet Theatre, da sehen wir einfach, dass es eine verschwindende Minderheit ist, die wirklich von den People of Color kommt. Wenn wir bedenken, dass ungefähr 14% Afroamerikaner in den USA leben und nochmal ungefähr 20% Hispanics, was die Hauptgruppen sind, aus denen sich im Grunde diese Menschen rekrutieren, dann sind die nirgends in gar keiner Kompanie repräsentiert in der Anzahl, wie sie eben in der Bevölkerung sind. Und wenn man nochmal guckt, so was hat das irgendwie, woran merkt man das ganz stark, wie wenig das im Bewusstsein war, dann ist es ganz auffällig, dass zum Beispiel erst in den letzten 2 Jahren Spitzenschuhe und Strumpfhosen in den Hautfarben der People of Color produziert worden sind. Vorher haben selbst die großen Kompanien, die afroamerikanisch besetzt sind, das alles gefärbt. Über Jahrzehnte hinweg. Das muss man sich vorstellen. Das ist schon enorm.
Wenn wir über dieses Missverhältnis reden und uns Ursachen anschauen oder klar machen wollen, wie weit muss man da zurückgucken?
Naja, im Grunde muss man, was das Ballett angeht, natürlich zurückgucken bis zu den Ursprüngen. Das ist eben eine europäische Kunstform feudalen Ursprungs, die über Jahrhunderte hinweg dann auch diese Feudalität behalten hat, dann bürgerlich geworden ist. Und in den USA oder auch in Großbritannien, wo es die gleiche Diskussion ja auch gibt, weil es da einfach sehr viele Menschen aus dem Commonwealth gibt, die auch betroffen sind an der Stelle, dann stellt man eben fest, dass es einfach Ausgrenzungsmechanismen waren, die schon ganz klar mit sozialen Dingen zu tun haben, mit der Frage des Zugangs, also überhaupt der Erziehung, wer kann eigentlich in Ballettklassen gehen, mit der Frage auch der kulturellen Zugänglichkeit an der Stelle, also wer kann sich die Karten leisten und der absoluten Feudalität eines Bürgertums, was eben darin seine Repräsentation gesucht hat und immer noch sucht, zu großen Teilen.
Würden Sie, Frau Weikmann, sagen, dass das traditionelle Repertoire das Problem der Nichtsichtbarkeit von People of Color auf den Ballettbühnen oder in den großen Tanzkompanien verlängert?
Es gibt zumindest Teile dieses traditionellen Repertoires, die man sich angucken muss. Ist sehr umstritten auch in der Ballettwelt. Da gibt es Leute, die sagen, auf gar keinen Fall, das haben wir immer so gemacht, das werden wir auch immer so machen. Stichwort ist Blackfacing. Die berühmteste Rolle dafür ist der Mohr in Strawinskys Petruschka. Das ist eine Rolle, die, wo man heute sagt, okay, können wir das jetzt noch so machen? Können wir eigentlich weiße Tänzer schwarz schminken, damit sie das tanzen? Ist überhaupt die Bezeichnung Mohr, so nennen wir es jetzt, ist das überhaupt, können wir das noch tun? Diese Teile des Repertoires muss man angucken, die sind historisierungs- und auch kommentarbedürftig. Auch Teile beispielsweise der sogenannten Divertissements des Nussknackers, da kommen Chinoiserien vor, die heute nicht mehr machbar sind. Zumindest nicht, ohne sie zu kommentieren.
Und was bringt bzw. was brächte mehr Diversifizierung dem Tanz?
Also ich denke, das Stichwort, was man da nennen muss, ist Relevanz. Gerade beim Ballett. Wenn das Ballett eine relevante Kunst sein will, auf der Höhe mit dieser Zeit, in der wir leben, in einer zunehmend diversifizierten Gesellschaft, dann brauchen wir das. Dann brauchen wir auch eine Repräsentation aller Menschen, die in diesen Gesellschaften leben, auf der Bühne. Sonst sind es Künste, die einfach wirklich nur noch Enklaven sind.
Wie groß, meinen Sie, ist die Chance, dass sich wirklich etwas ändert und möglichst bald?
Ich glaube, dass sie dieses Mal ziemlich groß ist. Die Diskussion an sich wird ja schon seit mehreren Jahren geführt und es gibt einfach auch Indizien dafür, dass es erfolgreich war. Also wenn man anguckt zum Beispiel, dass eben jemand wie Misty Copeland, die auch übers Ballett hinaus, glaube ich, ein Begriff ist, inzwischen doch sehr berühmt ist, Michaela de Prins in Amsterdam bei Het Nationale. Jetzt ist der Punkt erreicht, an dem einfach sehr viel Druck gemacht wird und an dem eben selbst Tänzer ihre eigenen Kompaniechefs auffordern zu sagen, so geht's nicht mehr, wir wollen das anders haben, in dem weiße Ballettdirektorinnen und Direktoren entsprechende Resolutionen unterschreiben. Ich glaube, da wird sich was tun.
Internationale nicht-weiße Tänzerinnen und Choreografinnen verlangen nach mehr Sichtbarkeit auf Ballettbühnen, nach Beteiligung in den großen Tanzkompanien. Über deren Forderungen habe ich mit der Tanzkritikerin Dorian Weigmann gesprochen. Schön, dass Sie bei uns im Studio sein konnten. Danke.
Vielen Dank.
Am Mittwoch ist der senegalesische Musiker Bala Sidibé gestorben, mitten in den Vorbereitungen für eine Jubiläumstour des vor 50 Jahren von ihm gegründeten Orchestra Baobab. Am Mittwoch ist der senegalesische Sänger und Perkussionist überraschend gestorben. Er war dabei, sich auf eine große Jubiläumstour mit dem Orchester vorzubereiten. Bala Sidibé wurde 78 Jahre alt. Thorsten Bethnerz aus unserer Musikredaktion ist im Studio. Was machte Sidibé für Sie zu einem besonderen Musiker?
Sein Name wird wohl immer mit dem Orchestre Baobab verbunden bleiben, welches er, Sie haben es gerade gesagt, 1970 mitbegründete und das zu einem der ganz, ganz großen Orchester Westafrikas heranwuchs. Es war aber auch Ausdruck der Zeit und der Politik des ersten Präsidenten Senegals, Leopold Seda Senghor, der ja ein entschiedener Anhänger des Panafrikanismus war, einer politischen und kulturellen Bewegung, die die durch die Kolonialzeit gezogenen Grenzen überwinden wollte und zu neuen gemeinsamen Lösungen im Kampf um die Überwindung der Probleme der Kolonialzeit kommen wollte. Und hier setzte auch das Orchestre Baobab dann mit seiner Musik an, denn es war schon bei seiner Gründung ein international besetztes Orchester mit Musikern aus Marokko und Togo, später auch aus Kamerun. Ich habe mal noch ein kleines zweites Beispiel mitgebracht, der wohl berühmteste Song des Orchestre Baobab, Outro Horas.
Sie haben gesagt, Thorsten Bethnerz, dass Sidibé das Baobab-Orchester in ganz Westafrika berühmt gemacht hat. Das klingt ja sehr nach Fusion hier. Was hat er Neues geschaffen mit diesem Orchester?
Na, die musikalische Grundrichtung war die afrokubanische Musik und der daraus hervorgegangene Soukous. Aber da wurden eben nicht nur die Vorbilder kopiert, sondern auch verschiedene Kulturen, auch des Senegals, mit eingebracht. Was wir hier gehört haben, klang fast wie eine Morna von den Kapverden, aber das wurde auch in Gambia gespielt, also an der Grenze wiederum zum Senegal. Und andere Vorbilder, die damit eingebracht haben, war die Kultur der Griots zum Beispiel. Sidibé als Orchesterleiter hat es auch immer wieder geschafft, neue und frische Musiker in die Band zu holen, die wiederum neue Einflüsse mitbrachten. Aber irgendwann wurde die Band dann so groß, dass sie auf ganz neue Trends wirklich nicht mehr reagieren konnte und sich schließlich 1987 auch auflösen musste.
Wie kam es dann nochmal zu einer Neuentdeckung des Orchesters?
Ende der 80er Jahre und Anfang der 90er hatte sich die Weltmusik als neuer Stil etabliert, aber es gab auch so etwas wie die Underground-Clubs der Weltmusik. Clubs wie etwa das Mambo Inn in London. Da trafen sich die Londoner aus den verschiedensten Ecken der Welt und brachten ihre Musik mit. Und dort wurden dann auch die alten Platten des Orchestra Baobab von den DJs rauf und runter gespielt. Und eben nicht nur in diesem einen Club. Es gab auch bald die ersten Neuauflagen. Oftmals waren die nicht mal lizenziert und eher direkt für die DJs gedacht. Und irgendwann hatte Nick Gold dann die Idee, diese Bootlegs, diese Raubpressung auf einer Compilation namens The Pirate Choice zu vereinigen und dann auch das Orchester mit Bala Sidi Bey neu zu begründen und wieder auf Tour zu schicken. Und inzwischen war auch Yusun Dur einst angetreten, um die Ära der großen Orchester wie die des Orchestra Baobabs zu beenden, ein erklärter Fan und Förderer und produzierte sogar in seinem eigenen Studio in Dakar neue Aufnahmen des Orchestra Baobab.
Thorsten Bethnerz über den Sänger, Trommler und Komponisten Bala Sidi Bey, der Pionier des Afro-Salsa, ist mit 78 Jahren in Dakar gestorben.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Der Schriftsteller Milan Kundera überlässt seine Privatbibliothek und sein Archiv der Mährischen Landesbibliothek im tschechischen Brünn. Die Privatbibliothek Kunderas umfasst Ausgaben seiner Bücher auf Tschechisch und in mehr als 40 Weltsprachen, insgesamt rund 1000 Bände. Hinzu kommen eine Sammlung seiner Essays, Rezensionen seiner Bücher, Zeitungsausschnitte und Fotografien. Auch Zeichnungen aus der Hand Kunderas sind dabei. Sie sollen im Herbst aus der Pariser Wohnung des Autors nach Tschechien in seine Geburtsstadt überführt werden. Der tschechische Kulturminister Lubomír Zaorálek begrüßte die Entscheidung und sprach von einem Geschenk mit Symbolik. Es zeige die Verbundenheit Kunderas zu seinem Land. Peter Lange.
Die Entscheidung des Ehepaars Kundera darf durchaus als nächster Schritt in einem Prozess der Wiederannäherung zwischen dem inzwischen 91-jährigen Schriftsteller und seiner alten Heimat gewertet werden. Dazu gehört auch, dass seine beiden letzten, noch nicht auf Tschechisch erschienenen Romane demnächst übersetzt werden sollen. So hat es Vera Kundera heute mitgeteilt. Im Dezember vergangenen Jahres hatte der weltbekannte Autor von der tschechischen Regierung die Staatsbürgerschaft zurückerhalten. Die war ihm in den 1970er Jahren nach seiner Emigration von dem kommunistischen Regime der CSSR aberkannt worden.
Der Bauantrag für die Sanierung und die umstrittene Umgestaltung der Berliner St. Hedwigskathedrale ist genehmigt. Das teilte das Erzbistum mit. Mit der Umgestaltung werde man der Architektur des Rundbaus gerecht, der Altar werde dadurch ins Zentrum gesetzt, sagte Dompropst Tobias Pschitarski zur Baugenehmigung. Das sei ein liturgisch stimmiger und konsequenter Aufbruch in die Zukunft. Gegner des Umbaus mussten zuletzt eine juristische Niederlage hinnehmen. Das Berliner Landgericht hatte entschieden, dass die Neugestaltung des Kircheninnenraums nicht gegen das Urheberrecht ihres Architekten Hans Schwippert verstößt. Die Kirche habe das Recht, das Gotteshaus nach ihren Wünschen umzugestalten. Das Gericht wies damit eine Klage gegen Veränderungen in der katholischen Hauptkirche von Berlin ab. Die Arbeiten sollen bis 2023 dauern. Die Kathedrale ist seit September 2018 geschlossen. Mit einem Corona-Konzertexperiment nimmt der Musiker Tim Bensko am Projekt Restart 19 teil. Bei Restart 19 werden Kulturveranstaltungen simuliert. Jeder Teilnehmer erhält einen sogenannten Tracer, der die Abstände zu den anderen Personen misst, erläuterte heute Stefan Moritz von der Universität Halle im Deutschlandfunk Kultur.
So können wir im Nachhinein sagen, wer hatte wie lange Kontakt mit welcher anderen Person und können dann erstmalig messen bei so einer Großveranstaltung, wie viele Kontakte hat denn ein einzelner Teilnehmer überhaupt? Und vor allem ist uns wichtig, wo finden die eigentlich statt? Ist es der Tribünenbereich? Ist es der Eingangsbereich? Ist es vielleicht beim Catering? Das sind also so essentielle Punkte, denn darauf basieren ja die Hygienekonzepte, die wir entwickeln wollen, um dann also so eine Veranstaltung eben sicherer zu machen und letztlich die Kontakte runter zu reduzieren.
Am 22. August wird das Experiment mit dem Musiker Tim Bensko in Leipzig durchgeführt.
Auf den ersten Blick macht diese Wirtschaftsmeldung aus den USA gar nicht viel her, aber beim näheren Hinsehen versteht man, dass die globale Filmbranche aufmerkt. Das Hollywood-Studio Universal Pictures hat bekannt gegeben, dass es mit der Kinokette AMC einen mehrjährigen Vertrag geschlossen hat. Darin steht, dass die Produktionen des Studios nur noch 17 Tage lang im Kino laufen müssen, bevor sie auf Streaming-Plattformen landen und angeboten werden können. Wieso dieser Vertrag die bislang gültige Verwertungskette der der Filmproduktion verändern könnte. Das wollen wir uns von Patrick Wilinski erklären lassen. Er ist Redakteur und Moderator des Magazins Vollbild hier im Deutschlandfunk Kultur. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Könnte dieser Vertrag den Kinomarkt tatsächlich verändern?
Ja, ich würde schon sagen, denn es gibt wenig Dinge, die Hollywood heilig sind, aber dieses hart erkämpfte Auswertungsfenster von ungefähr 3 Monaten, das ist so ein Ding. Und dieser Deal zwischen Universal und AMC, der weltweit größten Kinokette, das sollte man an der Stelle vielleicht nochmal betonen, schürt die Ängste, die auch damit zu tun haben, dass das Modell, das die Streaming-Plattformen wie Netflix uns in den letzten Jahren angeboten haben, unfassbar populär mit Konsumenten geworden ist. Unsere Sehgewohnheiten haben sich einfach geändert. Etwas, das übrigens durch die Pandemie stark, ja, wie eine Art Brandbeschleuniger sich noch verstärkt hat. Wir saßen ja zu Hause und haben Filme geguckt, die Kinos waren zu. Und wenn jetzt Universal ankündigt, Filme nach 17 Tagen auf VOD-Plattformen zur Verfügung zu stellen, setzt das die ganze Branche in Zugzwang. Und das sind einfach rein finanzielle Fragen, nämlich eine der wichtigsten. Wie macht man noch Geld mit einem Film, beziehungsweise wer?
Dieser Schritt von AMC und Universal, kam der sehr überraschend?
Etwas, muss ich sagen, denn Universal und AMC sind während des Lockdowns in den USA ganz stark aneinander geraten. Da gab es regelmäßig so Säbelrasseln. Also es ging darum, dass Universal als erstes Studio gesagt hat, wir bringen unsere Filme online raus, auch wenn die Kinos zu sind. Hier sind unsere Produkte. Und AMC ist durch die Pandemie ja fast pleite gegangen, sind immer noch kurz vor der Pleite, ehrlich gesagt, und haben gesagt zu Universal, ihr seid schuld an der ganzen Misere, dass niemand mehr ins Kino geht. Dass die beiden sich jetzt geeinigt haben, das ist so ein kleines Wunder, denn die finanzielle Notlage von AMC, die Kinos haben ja immer noch zu, ist noch auf lange Sicht nicht gerettet. Aber das Spannende an der ganzen Geschichte ist, dass dieser Schritt des klassischen Auswertungsfensters, der Verkürzung, das lag in der Luft schon mit der DVD noch lange vor Netflix, nicht wahr? Also der Trend geht auch in den USA zu weniger Zuschauern. Die Zuschauer werden älter, die Freizeitbeschäftigung, andere Freizeitbeschäftigungen werden interessanter. Es ist ein Kampf letztendlich um diese klassische Verwertungskette und der scheint jetzt in eine neue Phase zu treten.
Und wie wahrscheinlich ist es, dass andere Produktionsstudios nachziehen werden?
Also bislang war es nur Sony Pictures, die auch Interesse bekundet haben vor ein paar Monaten und mit dem Gedanken gespielt haben, ihre Produkte schneller auf Plattform anzubieten. Disney und Warner, und das sind die beiden großen Pferde im Stall, die haben keine Lust dazu, denn dieses lukrative Modell der Kinoauswertung, das nützt ihnen gerade sehr stark. Was man jetzt nicht falsch verstehen darf, es wird jetzt nicht sein, dass Universal alle Filme nach 17 Tagen online zur Verfügung stellt, zum Beispiel der James-Bond-Film, den werden sie länger laufen lassen. Und das hat ein ganz leichtes Zahlenspiel, kann das verdeutlichen. Der größte Hit von Universal in den letzten Jahren, das war Jurassic Park, diese Neuauflage des Klassikers von Steven Spielberg. Der hat nach 17 Tagen rund $500 Millionen eingespielt und in der Zeit danach immer noch $150 Millionen. Jetzt ist die Frage, kann ich durch eine Online-Auswertung $150 Millionen generieren? Wohl kaum. Selbst wenn man Online-Tickets mit $5 anbieten würde, ist das unmöglich. So viele Menschen gucken sich den Film nicht an. Es wird also eher eine Art von Filmtreffen, die wir mal als Mittelbau bezeichnen. Sowas wie The King of Staten Island, der gestern angelaufen ist, der auch zu Universal gehört. Das sind Filme, die wahrscheinlich über kurz oder lang von allen Studios auf diesen schnellen, verfügbaren VOD-Plattformen zur Verfügung stehen werden.
Und inwiefern, Patrick Wilinski, wird denn nun die Möglichkeit, Filme nach 2,5 Wochen streamen zu können, die europäischen bzw. auch die deutschen Kinos unter Druck setzen?
Also der Druck ist sowieso schon sehr groß, das muss man sagen. Ich denke aber, kurz- und mittelfristig werden wir keinen großen Einfluss sehen. AMC hat ungefähr 21 Kinos in Deutschland. Das ist durch eine Kooperation mit Odeon und UCI verbandelt. Aber wir dürfen nicht vergessen, anders als in Amerika werden Kinobetreiber überhaupt Kinos in Europa und in Deutschland subventioniert. Hier ist der Staat, der diese Institution, der die Betreiber fördert, zu wenig meines Erachtens nach, aber sie werden gefördert. Das heißt, selbst so eine Branchenverschiebung in Hollywood wird jetzt nicht sofort einen Effekt haben. Auf lange Sicht verändert sich aber wirklich fundamental die Idee des Kinos, was es ist, ins Kino zu gehen. Und das wird wahrscheinlich mit einem Kinosterben auch in Europa kulminieren, wahrscheinlich eher langfristig als kurzfristig, aber es wird Änderungen geben und die werden massiv sein.
Das heißt, das, worüber wir sprechen, ist der erste Schritt in Richtung einer grundlegenden, wirklich tiefgreifenden Veränderung der Kinobranche und deren Infrastruktur.
Ja, wissen Sie, absurderweise waren es die beiden, die uns dieses Popcorn-Kino eingebrockt haben. Steven Spielberg und George Lucas, die schon vor 15 Jahren vor Studenten der UCLA in Kalifornien eine Rede hielten. Und dort sagen die beiden, die wie gesagt das moderne Popcorn-Kino erfanden, dass sie in 30 Jahren Kino eher betrachten werden wie eine Oper. Also ein exklusiver Ort, wo man auch mal $80 zahlt für einen Film. Irgendwas mit Event, 3D, egal was. Aber das klassische, ich gehe dreimal ins Kino, das können Sie sich nicht vorstellen. Das wird abwandern. Und ich vermute, dass diese Visionäre, die schon vor 40 Jahren Visionär waren, hier auch den Kern der Zeit irgendwie getroffen haben.
Das Hollywood-Studio Universal Pictures hat mit der weltgrößten Kinokette AMC einen Vertrag geschlossen. Die von Universal produzierten Filme dürfen nicht erst nach 3 Monaten, sondern schon nach 17 Tagen gestreamt werden. Patrick Wilinski hat uns gesagt, was das für die Kinobetreiber und Verleiher bedeutet und letztlich auch für das Publikum, das nach wie vor gerne eine große Auswahl von Filmen im Kino angeboten bekommen möchte. Vielen Dank für den Besuch im Studio.
Bitte.
Rund 1700 Modelle, Zeichnungen, Grundrisse und andere Hinterlassenschaften bedeutender Architektinnen und Architekten gehören zur Sammlung des Deutschen Architekturmuseums in Frankfurt am Main. Dokumente so berühmter Architekten wie Rem Koolhaas, Frei Otto, Rob Krier oder Margarete Schütte-Lihotzky werden dort aufbewahrt und kuratiert. Ludger Fittgau hat sich eine der weltweit wichtigsten Modellsammlungen angeschaut.
Der Mailänder Dom am Südbahnhof von Frankfurt am Main. 135 gotische Türmchen, die sogenannten Fialen, ragen aus der Dachkonstruktion einer der größten Kathedralen der Welt. In jahrelanger Arbeit haben unbekannte Modellbauer den Dom der norditalienischen Metropole nachgebaut, aus Sperrholz auf vielleicht 1,5 Quadratmetern. Gerade so groß, damit das Modell auf einen Handkarren passte, mit dem man herumziehen und den Dom gegen Geld zeigen konnte. Nun steht der Karren samt Dommodell im Archiv des Deutschen Architekturmuseums nicht weit vom Frankfurter Südbahnhof entfernt. Die Kunsthistorikerin Katja Leiskau leitet das Archiv.
Und zwar sind in der Zeit der Wirtschaftskrise, Ende der 20er Jahre, es waren 2 Männer, die waren in Europa auf Tour und die sind halt durch die Städte gezogen und haben dieses Modell gezeigt. In den 1920er Jahren gab es natürlich auch schon Fotografien, die in Büchern abgedruckt waren, aber das war nicht unbedingt jedermann zugänglich. Das waren eher die akademischen Kreise, die Zugang dazu hatten. So war es jetzt sicherlich eine Attraktion, das mal zu sehen, wie das ungefähr aussieht.
Kein Geld verdiente wohl der deutsche Architekt Konrad Roland mit seinem in den 1960er Jahren geschaffenen Modell eines Spiralhochhauses, das etwa wie eine menschliche Wirbelsäule gebaut ist. Eine filigrane und spielerisch wirkende Metallkonstruktion von etwa 1 Meter Höhe, die aber statisch bestens funktioniert, versichert Katja Leiskau.
Dies ist ein Gegenentwurf zum Original World Trade Center in New York. Nach den eigenen Aussagen von Konrad Roland, es ist ein schlankes, in sich gedrehtes Hochhaus mit 120 Geschossen. Also es ist eine ganz feine Konstruktion, die aber in sich trägt. Er hat bei Frei Otto gearbeitet, der eben Schwerpunkt auf leichten Flächentragwerken hat. Also das hat alles Hand und Fuß.
Dass sie oft Hand und Fuß hatten, die schützte die Modelle auch bedeutender Architekturbüros lange Zeit nicht davor, schlicht auf dem Müll zu landen. Dies entdeckte in den USA beiläufig Heinrich Klotz, Ende der 1970er Jahre, der Begründer des Deutschen Architekturmuseums in Frankfurt am Main. Klotz, später noch Gründungschef des Zentrums für Kunst- und Medientechnologie, kurz ZKM in Karlsruhe, begann bereits vor rund 4 Jahrzehnten mit der systematischen Sammlung der Modelle für das heutige Museum in Frankfurt am Main.
Was das Entscheidende ist, war einfach die Erkenntnis von Heinrich Klotz, dass diese Dinge für die Architektur als auch als eigenständiges Objekt super wertvoll sind, aber die Architekten selbst das nicht wissen. Man muss es ja manchmal auch mit einem gewissen zeitlichen Abstand betrachten und dann wird das plötzlich ganz wichtig. Und er hat es erkannt und hat sich eigentlich dann ziemlich schnell dran gemacht, Dinge zu finden, die er sichern und schützen kann.
Geschützt wird im Deutschen Architekturmuseum auch die sogenannte Frankfurter Küche. Eine Originalküche, gestaltet 1926 von der Wiener Architektin Margarete Schütte-Lihotzky, besungen etwa von Rotifer. This is my tribute to the Frankfurt kitchen. This is my salute to great Schütte-Lihotzky, to the perfect fusion of form and function. In Serie gegangen ist die formvollendete Küche im Rahmen der Siedlungen des neuen Frankfurt von Ernst May, einem bedeutenden Stadtentwicklungsprojekt des neuen Bauens parallel zum Bauhaus. Die Frankfurter Küche gilt als Startpunkt der modernen Einbauküche. Neben Architekturmodellen sammeln Katja Leiskau und ihr Archivteam in Frankfurt am Main gezielt auch Zeichnungen oder Grundrisse bestimmter Gebäude.
Zum Beispiel auch die sogenannten Betonmonster des sogenannten Brutalismus, die sind ja gefährdet bzw. wurden auch schon umfangreich abgerissen. Und wenn jetzt solche Gebäude schon verloren sind, ist es natürlich unendlich kostbar, auch die schnöden Bestandszeichnungen, Grundrisse, Schnitte und so weiter für die Zukunft zu bewahren.
Viele Modelle sind inzwischen auch auf der Homepage des Deutschen Architekturmuseums zu sehen. Auch ein sogenanntes Trichterhaus von gut 1,5 Metern Durchmesser und rund 1 Meter Höhe, geschaffen vom Künstler und Kunstkritiker Walter Jonas. Im Baukörper, der wirklich wie ein Trichter um einen kleinen Teich am Boden modelliert ist, hätten rund 2000 Menschen leben können. Mehrere dieser Trichterhäuser sollten Intrapolis bilden, so der Name der städtebaulichen Utopie aus dem Jahr 1960. Wahrscheinlich ist schon aus Lärmgründen gut, dass das Trichterhaus nie gebaut wurde. Aber als Modell ist es absolut sehenswert und zu Recht Teil der großartigen Sammlung des Deutschen Architekturmuseums am südlichen Frankfurter Mainufer.
Ludger Fittgau hat uns die Sammlung des Deutschen Architekturmuseums vorgestellt. Wir setzen unsere Reihe von Schenkel bis Chipperfield noch bis Samstag fort. Morgen nehmen wir sie dann akustisch mit nach Köln ins Ungers-Archiv für Architekturwissenschaften.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Das haut den stärksten Eskimo vom Schlitten, titelt die Welt. Die dänische Firma Hansens hat angekündigt, berichtet Matthias Heine, ihr Speiseeis mit dem Namen Eskimo umzubenennen. Denn wer politisch korrekt sein wolle, sage heutzutage Inuit, so Heine. Allerdings seien nicht alle Volksgruppen, die man bisher Eskimos nannte, Inuit. Und einige von ihnen würden die Bezeichnung Eskimo gar nicht ablehnen, sondern sich sogar selbst so nennen. Alles recht kompliziert also. Aber was hat das Wort Eskimo eigentlich ursprünglich mal bedeutet? Rohfleischesser, hätten Linguisten und Wörterbuchmacher lange gedacht, so Heine. Und das klingt ja wirklich schon nach Beleidigung. Das digitale Wörterbuch der deutschen Sprache halte die Bedeutung Rohfleischesser allerdings für widerlegt. Eskimo bedeute vielmehr Schneeschuhknüpfer. Eine wunderschöne Bedeutung. Da möchte man sofort Eskimo genannt werden. Doch für eine Rehabilitation des Wortes ist es möglicherweise zu spät, vermutet Matthias Heine in der Welt. Das Eiscreme-Museum in New York wird ganz sicher nicht die Umbenennung des dänischen Eskimo-Eises thematisieren, denn in diesem Museum gehe es nicht um die Geschichte des Speiseeises. Es sei vielmehr ein Hybrid aus Erlebnisort, Hashtag und Freizeitpark, erklärt Sarah Pines. Sie hat sich diesen New Yorker Ort für die Neue Zürcher Zeitung angesehen und man merkt ihren Worten an, dass sie ihn als Ort des Grauens empfunden hat. Was aber ist das für ein Museum, in dem Menschen mit Eiswaffelhut in Badewannen mit künstlichem Sorbet baden und sich mit French Vanilla und Coconut Swirl anreden? Der Ort ist innen und außen rosa, schreibt sie. Wenn hier geschrien wird, dann klingt das so: I scream, you scream, we all scream for ice cream. In Deutschland haben viele nach Karl May geschrien und dem Autor geschrieben. Jetzt ist der Briefwechsel zwischen dem sächsischen Schriftsteller und einigen seiner Fans oder, wie er sie nannte, Kinder als Buch erschienen. Harald Eggebrecht rezensiert es für die Süddeutsche Zeitung und findet es spannend zu lesen, wie sich Fans und ihr Idol in diesem Fall gefährlich nahe gekommen seien. Karl May habe sich zwar meistens durch die ihm entgegengebrachte Verehrung geschmeichelt gefühlt. Als May aber Opfer einer Medienkampagne geworden war, erzählt Eggebrecht, und damals 1903 ein euphorischer weiblicher Fan, eine Frau mit einem schlimmen Rückenleiden, dem Schriftsteller ihre eigenen literarischen Versuche schickte, erfuhr sie durch das Antwortschreiben seinen gnadenlosen Zorn. Ich werde angegriffen, verleumdet, von 1000 willensstarken, erfahrenen Gegnern und der ganzen fürchterlichen Macht der Presse bekämpft. Ich stehe still und ruhig, mitten in dem Kampfe mir selbst genug, zitiert der Rezensent aus Karl Mays Brief. Da plötzlich will ein schwaches, dünnes Kinderstimmchen, welches ganz verkehrte Wörter lallt, sich mein erbarmen. Und warum? Wozu? Das Kind will von sich sprechen machen. Weiter nichts. Es will mit Onkel Karl Dicke tun. Weiter nichts. Ein Systemadministrator hätte der jungen Frau sicher freundlicher geantwortet, denn Systemadministratoren haben kaum Fans. Das soll der Sysadmin Day ändern. Der wird an jedem letzten Freitag im Juli, also auch an diesem Freitag, gefeiert. Daran erinnert Thomas Herrich in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Mittlerweile hat der Sysadmin Day internationalen Anklang gefunden. Im russischen Jekaterinburg etwa werden jährlich Feierlichkeiten mit traditionellem Mausweitwerfen am von dem Künstler Anatoli Wjatkin geschaffenen Keyboard-Monument begangen. Eine riesige steinerne Computertastatur am Rand eines Hügels.
Ich bin Sigrid Brinkmann und wünsche eine angenehme Nacht.